Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Der erste Teil dieses Gesprächs ist in der vorangegangenen Episode zu hören. Heute in Simple Smart Buildings wieder zu Gast Vanya Wedekind. Vanya Wedekind ist einerseits ausgebildeter Handwerker, Stuckateur, Lehmbauer. Vanya Wedekind hat aber auch in Göttingen studiert, hat promoviert über die Verwitterung von Tuffen und Sandsteinen. Vanya Wedekind arbeitet als Kulturgutretter international. Von einigen Hörern habe ich die Frage bekommen, könnten Sie nicht einmal etwas über Tadelakt bringen? Ich bin dann mit der Frage an Sie herangetreten und Sie haben vorgeschlagen, dieses Thema überhaupt auf historische Glattputze auszuweiten.
Diese ganzen Oberflächen, das deutet doch alles darauf hin, dass sich hier eben Parallelentwicklungen vollzogen haben, was ja auch aus kultureller Sicht also also schön ist, das überall beobachten zu können. Also wenn man eben mit Kalk arbeiten konnte, weil genug Brennmaterial zur Verfügung stand, man in Kalk herstellen konnte, dann konnte man eben auch diese wasserfesten Oberflächen, würde ich mal sagen. Es sind keine wasserfesten Putze. Wasserfeste Putze konnte man auch herstellen, aber da können wir vielleicht mal irgendwann nochmal anders drüber reden. Also da gibt es dann Zisternenputze und Opus Cementitium oder eigentlich nicht Opus Cementitium, aber die Putzform des Opus Cementitium. Also wenn man dann eben mit amorphen silikatischen Materialien arbeitet im Zusammenhang mit gebranntem Kalk, dann kann man auch tatsächlich wasserfeste Putze herstellen. Aber hier geht es ja eigentlich nur um die mehr oder weniger wasserunlösliche Oberfläche, die man hergestellt hat. Der Putz selber im Hintergrund ist ja nach wie vor in Anführungsstrichen wasserlöslich.
Da hätte ich noch konkret eine Frage zur Seife.
Ja.
Also ich kenne Prozesse der Seifenherstellung, die von Ihnen vorgenannte Kernseife. Kern steht als Synonym für das minderwertige Fett von Rindern.
Ja.
Oder dass man eben Fettabfälle dann mit einer relativ starken Lauge, also ich kenne es zum Beispiel mit Eznatron,
ja,
aber ich glaube, es geht auch mit Soda und das dann miteinander verkocht, wo eben dann diese Seife entsteht. Also es ist entscheidend, diese Fettkomponente.
Ja.
Jetzt ist mir spontan eingefallen, dass ja auch Kalk, also dieses Calciumhydroxid, eine relativ starke Lauge ist.
Ja.
Ist es auch denkbar, dass man quasi auf die Oberfläche unter Anführungszeichen nur Fette aufgebracht hat und dass dann eine Reaktion des alkalischen Kalkes mit dem Fett stattgefunden hat, ein Verseifungsprozess?
Nein, das geht tatsächlich nicht. Ich meine, wir brauchen dieses anionische Tensid, was entsteht in dieser Seife.
Ja.
Und das ist, die Seife wird tatsächlich, kann auch als aus Fetten hergestellt werden oder aus Knochen. Aber das braucht man eben dafür, ja. Und dann passiert das eben, dann können sich beide Dinge miteinander verbinden und dann entsteht die sogenannte wasserunlösliche Kalkseife, wobei das aber auch ein sehr, sehr dünner Film ist, der dann nur ausgebildet wird, weshalb der natürlich dann auch angreifbar ist in gewisser Weise, ne, über einen längeren Zeitraum. Und wenn es dann losgeht, dass er angreifbar ist, dann, oder in den meisten Fällen auch hier in Nordeuropa oder in diesen ganzen Hipsterboden, wo diese Tadelakt-Sachen ausgeführt werden, da werden die Oberflächen eben auch nicht vernünftig gepflegt, weil man kann natürlich dann auch nicht mit scharfen Reinigungsmitteln an die Sache gehen. Man muss auch wieder mit entsprechenden Seifen arbeiten, um diese Oberflächen zu pflegen. Und da ist das Problem natürlich, die patinieren auch nach, ja, die sehen tatsächlich dann, wenn man das in Gebrauch hat, gerade so in Nassräumen, dann wirkt das halt auch irgendwann so ein bisschen speckig und damit muss man halt leben können.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, umgehen mit Alterungsprozessen, dass man den Alterungsprozess von Oberflächen oder wie Sie es jetzt beschrieben haben, dieses speckig werden, eben nicht als Makel oder Mangel betrachtet, sondern einfach als etwas ganz Normales, was mit dem Alterungsprozess des Materials einhergeht.
Ja, genau. Und das sieht man auch, wenn man in Marokko selber ist und man alte oder ältere eben gerade Tadellakt-Oberflächen sich anschaut, dann ist das natürlich, dann sehen die nach einer gewissen Zeit halt einfach so aus. Tadellakt wird ja inzwischen als Fertigputz oder als Pulver angeboten von verschiedenen Anbietern, hier auch in Deutschland. Da sind sicher auch noch andere Stellmittel mit dabei. Also das, ich kann jetzt nicht genau sagen, was alles, aber es ist eben öfter auch von, was war das, von irgendeinem nicht basaltischen Material die Rede, sondern von solchen Aschen und so. Das mag alles sein, aber im Prinzip, ich habe auch schon Marokko bereist und habe mir das da angeguckt. Also im Prinzip, es gibt sicher verschiedene Ausführungen. Man hat auch viel an den bei den Glanzputzen, zum Beispiel um Marrakesch. Da dominieren zwei Farben. Das ist einmal das Rot natürlich und das auf der anderen Seite ist das dieser helle Ockerton. Ein heller Ockerton ist der reine Kalk ohne irgendein Pigment. Und dieses Rötliche, das wird tatsächlich dann zugegeben, weil wir da auch viel Ziegelarchitektur haben, durch zerstoßenes Ziegelmehl. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Verarbeitung, zumindest dieser Glanzputze. Wenn wir jetzt aber Tadellakt uns anschauen, dann wird auch oftmals gesagt, ja, das wird gebrannt aus einem Muschelkalk und das ganz was ganz Besonderes, ja, mag sein. Aber chemisch betrachtet ist Kalk mehr oder weniger Kalk. Natürlich sind da gewisse Verunreinigungen drin, die sicher auch von Vorteil sind, weil diese Verunreinigungen entweder nicht mitgebrannt werden oder eben zu anderen Stufen führen des Kalkes, also auch zu leicht hydraulischen Komponenten in dem Kalk. Das ist sicher nicht, also sicher auch von Vorteil, aber im Prinzip geht es beim Tadellakt darum, also eben diesen frisch gebrannten Kalk, den eben abzulöschen und zwar nicht wirklich in Wasser, sondern den überträufelt man einfach mit Wasser und dann fängt er auch an zu knacken und zu bersten und zu rauchen und dann zerfällt der Kalk und wir haben eigentlich das Produkt, was wir im Baumarkt kaufen können in diesen Säcken, Calciumhalbhydrat und das haben wir dann aber in der frischen Form hier vorliegen. Und danach ist das schon von großem, also sollte man unbedingt machen. Also wir überträufeln das, was im Prinzip auch die Industrie macht mit ihrem Industriekalk, mit Wasser und führen nur so viel dazu, nicht, dass das Zeug matschig wird, sondern dass es quasi zerfällt.
Ja.
Ja, und dann haben wir dieses Mehl, das ist dann Mehl, aber teilweise haben wir da drin auch so kleine Aggregatteile von Bestandteilen des Kalks, der nicht gebrannt wurde oder anderen Dingen. Und dann, das wollte ich nur sagen, wenn man das eben mal selber ausprobieren möchte, dann ist es unbedingt notwendig, dieses Material zu sieben mit einem feinen Sieb, weil man hat manchmal so entweder Manganknöllchen drin oder so Eisenverunreinigungen oder so, die dann eben zu Treibern führen können. Um das zu verhindern, also das ist ja alles, das erzähle ich Ihnen jetzt, weil ich selbst diese Erfahrung machen musste. Und dann kann man daraus eben einen cremigen Putz herstellen und den dann eben entsprechend verarbeiten.
Kommt da noch ein Zuschlagstoff dazu zu diesem Putz?
Man kann das sicher machen und da auch entsprechend experimentieren bei den rot gefärbten oder rötlich gefärbten Putzen. Um Marrakesch, da ist eben nachweisbar eben zerstoßenes Ziegelmehl mit dazugegeben worden.
Das ja dann leicht hydraulisch wirkt.
Das würde ich auch in Frage stellen.
Ja, ja.
Das ist so ein bisschen wie soll ich sagen, das geistert so in der sogenannten Fachliteratur umher. Aber dazu muss ich sagen, das können höchstens die Klinkerphasen besorgen in so einem Brand. Also, und das sind ja alles historische Brände. Also man hat da ja entweder Feldbrand oder so die Ziegelsteine hergestellt und da hat man nur sehr wenige.
Ist ja, die Klinkerphasen treten, glaube ich, erst ab 1200 Grad Celsius.
Genau, sehr wenig da drin. Also deshalb, ja, das ist so ein bisschen so eine Chimäre, muss ich leider sagen, was man auch natürlich immer wieder findet, wenn es um römische Putze geht. Also, dass da bewusst angeblich Ziegelmehl dazugesetzt worden wäre, was dann eben diese hydraulische Komponente ausgemacht hätte, das ist aber nicht der Fall. Also, wir finden überall ganz kleine Stücken wenn wir römische Mörtel uns anschauen, dann finden wir in fast jedem ganz, ganz wenig Ziegelmehl drin. Das hat aber aus meiner Sicht den einfachen Grund. Wir haben es da mit Bauwerken zu tun, die in der Regel im urbanen Stadtraum entstanden sind. Und da ist alles recycelt worden. Da ist jeder Ziegelstein recycelt worden. Da ist auch der Sand recycelt worden von irgendwelchen anderen Putzen. Da sind auch mal Ziegelsteine kaputt gegangen. Und das Zeug hat man auch nicht weggeschmissen. Und das landet dann halt einfach als leichte Verunreinigung in diesen Putzen mit drin. Dem eine hydraulische, also wie soll ich sagen, Funktion zuzudichten, halte ich für, da spielen andere Dinge eine Rolle, um diese hydraulische Komponente herzustellen. Darüber können wir gerne nochmal sprechen in einem anderen Podcast. Da geht es dann eben um diese wasserfesten Putze und insbesondere auch um die Zisternenputze der Antike. Und das ist ein ganz anderes, da bewegen wir uns dann auf einem ganz anderen Feld. Aber auch das geht nur mit Kalk, weil wir dazu brauchen wir die hohe Alkalität von 14, höher geht's ja nicht. Und wir brauchen auch die Hitze, die entsteht während des Ablöschprozesses.
Darum schätze ich ja das Gespräch mit Ihnen so sehr, weil ich immer wieder etwas dazulerne.
Ja, es ist alles, muss ich Ihnen sagen, ich erlebe das ja immer wieder und es Vitruv und so, der wird auch immer wieder durchgekaut. Jede Generation an Materialwissenschaftlern schaut sie ihn sich wieder an und denkt, da hätte man jetzt, wie soll ich sagen, da hätte man jetzt also eine Quelle vorliegen, der man auch zu 100% trauen kann. Und da muss ich leider sagen, nein, auch das geht so nicht. Also eigentlich ist es ist wirklich vieles sehr einfach, aber man braucht eben diese haptische Materialkenntnis. Und da geht es dann eigentlich um ganz einfache Dinge, weshalb das ja auch so interessant ist, dass sich auf der Welt überall mehr oder weniger die gleichen Techniken entwickelt haben. Überall dort, wo man entsprechendes Material hatte, also den gebrannten Kalk, findet man eben auch fast nicht überall, aber an ganz sehr vielen Orten und zwar über die Kontinente verteilt, ohne dass da irgendwelche Aliens oder Raumschiffe das Wissen von A nach B gebracht hätten, findet man halt mehr oder weniger sehr, sehr stark artverwandte Techniken. Und das ist ja auch schön, das zeigt uns nämlich, dass die Menschen überall gleich clever sind.
Und ich denke, da gibt es schon für mich einfache Erklärungen. Eine sehr alte Methode des Wassererhitzens, wenn keine feuerfesten Gefäße zur Verfügung stehen, funktioniert es so, dass man im Feuer Steine erhitzt und die dann in mit Wasser gefüllte Lederbulken einlegt und so das Wasser erhitzt. Und ich denke, dass das weltweit passiert ist, wenn man eben diese Technik versucht hat, die Steine zu erhitzen, dass dann eben, wenn das Feuer entsprechend stark war, Kalksteine zu Calciumoxid gebrannt sind und dass dann eben den Menschen aufgefallen ist, dass sich jetzt die Struktur des Steines offenkundig und leicht sichtbar geändert hat.
Ja, und wir müssen ja auch sehen, also die älteste Erfindung des Menschen ist ja auch die Kochstelle aus drei Steinen. Ja, man stellt drei Steine da so hin und dann wird da irgendwas drüber gelegt und darunter macht man das Feuer. Und wenn das jetzt mal Kalksteine sind, drei, dann passiert der Kalkbrand natürlich nicht nach dem ersten Feuerchen, was man da gemacht hat, um sich irgendeine Mahlzeit zuzubereiten. Aber auch im historischen Brandprozess geht es ja gar nicht darum, sozusagen den Kalkschott zu brennen, sondern langsam das CO2 und das Wasser auszutreiben aus dem Material. Ja, man köchelt den Kalkstein ja sozusagen über einen längeren Zeitraum. Und das ist wahrscheinlich dann auch, selbst an diesen Feuerstellen, irgendwann passiert mit diesen Steinen, wo das Feuer auch mal ein bisschen heißer oder mal ein bisschen größer, je nachdem, was da für ein Brockenfleisch drauf lag. Und dann hat man das natürlich dann mit Wasser, ist man da irgendwie in Berührung und dann haben die wohl gemerkt, ja, dass dann da eben so eine Paste entsteht, aus der man dann ein Mörtel herstellen kann. Das ist alles, das glaube ich, das passiert einfach mit der Kulturtechnik des Lebens.
Und auch das automatische Vermischen dieses Kalks mit der Asche, die ja auch an der Feuerstelle vorhanden ist.
Richtig, ja. Und da, wenn wir Glück haben, haben wir in der Asche eben auch Komponenten, die tatsächlich hydraulisch wirken. Das ist nicht immer so, aber manchmal ist das so. Also insbesondere, wenn wir es mit Brandmaterial zu tun haben, die über einen hohen Silikatgehalt verfügen, dann kann das durchaus auch positiv auf sich auswirken, auf die Festigkeit der Mörtel. Und ansonsten Asche oder Ziegelsteine, weil wir da kurz drüber gesprochen haben, die oftmals zugesetzt worden sind zu Mörteln, hatten aus meiner Sicht eher den Grund, den Mörtel über einen längeren Zeitraum feucht zu halten. Denn Sie wissen das ja selber, wenn Sie da so ein Lagerfeuer haben irgendwo und Sie campen draußen und da kommt so ein Regen, wie lange dieser Ascheplatz, also dieser Feuerplatz feucht bleibt. Ja, also die Struktur natürlich dann.
Diese hohe spezifische Oberfläche der Aschenteilchen, ja.
Die bindet eine Menge Wasser. Das kann quasi da fast nur überall aus der Dampfphase dann wieder entweichen und hält halt sehr viel Feuchtigkeit. Und das kann man natürlich auch bewusst dann einsetzen.
Und ähnlich bei den Römern, beim Ziegelmehl, da drängt sich jetzt mir ein Erklärungsmuster auf, dass durch die poröse Struktur der niedrig gebrannten Ziegel auch ein enormer Feuchtespeicher ist. Und soweit ich weiß, braucht ja der Karbonatisierungsprozess bei Kalk auch die Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum als Katalysator.
Ja, es ist immer natürlich besser, wenn das passiert, also wir schließen ja auch die Oberfläche, diese relativ feuchte Oberfläche an der Oberfläche des Putzes ja ab mit der Kalkseife. Und dann kommt natürlich auch kaum Luft. Über einen längeren Zeitraum kommt auch CO2. Also es findet natürlich schon Karbonatisierung statt, aber es dauert sehr lange im Hintergrund. Und deshalb wird das Material auch härter und es bilden sich höchstwahrscheinlich auch deshalb andere Kristallstrukturen aus. Sie kennen das ja auch aus der Geologie. Also wenn so ein Granit, der im Erdinneren, nicht im Erdinneren, aber in der Erdkruste, in der oberen Erdkruste entsteht. Wenn der eben langsam abkühlt, dann werden auch die Kristalle des Gesteins größer.
Ich denke, diese konkrete Fragestellung, die Herstellung von Dadelack.
Ach so, ja, das ist eigentlich ist es eine einfache Übung. Also es ist natürlich von Vorteil, wenn der Putz vorher relativ, auch eben noch relativ frisch ist, dass eine recht Restfeuchte da ist, aber muss auch trotzdem hart genug sein. Also es würde sich jetzt nicht unbedingt anbieten, nicht beim Tadellack. Bei den anderen Putzen schon, Glanzputzen, kann man mehr oder weniger frisch in Anführungsstrichen arbeiten, weil der Druck nicht so groß ist, den man dann auf diese Putze ausübt. Beim Tadellack muss man natürlich danach, wenn man also auf den noch ein bisschen feuchten Untergrund den Putz aufgetragen hat, der muss auf einigermaßen rau sein, dann bringt man das auf und dann wartet man ein bisschen, also dass der nicht mehr ganz so feucht, dass der eben anfängt langsam zu erhärten und dann bestreicht man die Oberfläche mit dieser Seife und dann kann man auch schon, wenn die Seife dann sozusagen, wenn die dann nicht mehr so glänzend ist, die Seife, sondern so langsam so stumpf wird von der Haptik, von dem Erscheinungsbild, kann man dann anfangen, mit entsprechenden Poliersteinen zu arbeiten und dies eben langsam aufzupolieren oder leicht aufzupolieren, die Oberfläche. Und dadurch entsteht dann eben auch dieser Glanz und manchmal eben auch so ein typisches Krakelé, was entstehen kann, was aber nicht schlimm ist, was man oft sieht. Und kommt da, dass um dieses Krakelé zu unterminieren, kann man tatsächlich auch noch einige Stellmittel dazu machen und Füllstoffe und so zugeben, um das ein bisschen zu unterminieren. Und dann hat man eigentlich die Tadellack-Oberfläche geschaffen. Das ist viel Arbeit. Es ist auch oft eine Arbeit gewesen, die von Frauen hergestellt worden ist, zumindest in den Häusern. In Marokko, im Außenbereich sieht das anders aus, aber in den Häusern, also es ist eine relativ langwierige Arbeit, aber die ist auch jetzt nicht körperlich anstrengend oder so, sondern die erfordert einfach Geduld und ein bisschen Fingerspitzengefühl.
Da fällt mir ein Text ein vom französischen Historiker Fernand Braudel über das Kabylenhaus, wo er genau diese Trennung, dass quasi das Innere des Hauses der Bereich der Frau ist und das Äußere der Bereich des Mannes.
Ja, wobei das natürlich für die profane Architektur nur bedingt anzuwenden ist, diese Theorie. Also wenn Sie zum Beispiel an die profane Fachwerkarchitektur Nordeuropas denken, dann war das so, dass das Fachwerk, also das Balkenwerk, dass das natürlich in erster Linie von den Männern gestellt worden ist, weil das harte körperliche Arbeit war, aber dann die Herstellung der Staken und auch der Verputze an den Häusern, das haben in erster Linie die Frauen erledigt. Und auch die Oberfläche, die dann gestaltet wurde, auch auf diesen Lehmputzen, das war im historischen Sinne, gab es nicht diese Schwarz-Weiß oder diese starken Kontraste in der Architektur, in der bäuerlichen Architektur, sondern es war alles eher so in so einem Braun. Ton gefasst und auch die Balken waren ja nur mit Leinöl eingelassen und auch die Putze teilweise. Also es war eher ein gleichfarbiges Konzept und die Oberflächenarbeit der Lehmputze waren eben in der Regel mit Mustern beritzt, damit die einfach schneller austrocknen, die Oberfläche vergrößert wird. Und da sieht man sehr schön, also dass sich da eben zu bäuerliche, native Ornamente durchgesetzt haben und mit ganz großer Wahrscheinlichkeit waren das in erster Linie die Frauen, die das gemacht haben, weil man auch oftmals Fingerabdrücke findet von Fingern und von Händen, die eher dafür sprechen, dass dort die Frauen am Werk waren.
Die von Ihnen jetzt geschilderte eher braunen Farbtöne in dieser nordeuropäischen bäuerlichen Architektur führen mich jetzt noch zu einer Frage. Sie haben vorher gesprochen von einer Naturfarbe der Glättputze, ich glaube, das war Mesoamerika, wo sie diesen Ockerton genannt haben. Das heißt, sind hier beim Kalk, ist das eben nicht reines Calciumcarbonat, sind da noch andere Mineralien dabei, die dann beim gebrannten Kalk oder bei dem Halbhydrat diesen Ockerton erzeugen?
Ja, also wir müssen unterscheiden, wenn wir diesen Kalk, also auch den naturgebrannten Kalk, wenn wir den jetzt richtig ablöschen würden, also richtig, also in Wasser, und wir würden daraus quasi so eine breiige Kalkfarbe herstellen, dann wäre die auch mehr oder weniger weiß. Und also vielleicht natürlich leicht abgetönt, ein bisschen ins Ocker gehen, ne? Aber wenn wir das stärker komprimieren, das Material, dann haben wir in der Regel, sage ich jetzt mal, wenn es jetzt nicht gerade aus dem feinsten Marmor hergestellt worden ist, der Kalk, dann haben wir in der Regel eben diesen typischen Ockerton. Den finden wir eben viel und der ist auch absolut omnipräsent und dominant, auch im marokkanischen Raum. Und der hat eben diese leicht ockerfarbene Aussehen. Das andere waren die roten Glanzputze aus Meso.
Ja, da kommt eben dieser Hämatit als Zuschlagstoff dazu.
Und die finden wir eben viel in Lateinamerika, also insbesondere in Mexiko, aber auch in Petra zum Beispiel in Jordanien. Da finden wir das auch viel. Also auch in der römischen und klassischen Antike, sage ich jetzt mal, des Mittelmeerraums finden wir sehr viel.
Also finden wir in Petra sowohl die Glanzputze, die mit dieser Verseifungstechnik hergestellt wurden.
Wahrscheinlich, ja.
Als auch die Dichtputze, wo es eher um diese Calciumsilikate in der Funktion geht.
Richtig. Aber das müssen wir unterscheiden, weil in Petra, so, da brauchten die Menschen ja damals natürlich die Zisternen, um zu überleben, um dann das Wasser, was heißt zu überleben, gut zu leben. Also die hatten ja Schwimmbäder und riesige Wasserreservoirs, um eben das Wasser zu halten in dem Sandstein, in den halt die Zisternen eingeschlagen worden sind, der eben doch über eine gewisse Wasseraufnahme verfügt, nicht besonders hohe Wasseraufnahme, weil da auch Kaolinit drin ist. Halt. Das würde natürlich sonst versickern und deshalb hat man die ausgekleidet, die Zisternen mit einem tatsächlich wasserfestem Putz. Aber der wird eben anders hergestellt. Da können wir sicher noch mal im Detail vielleicht in Zukunft drüber reden.
Bitte.
Der ist auch artverwandt, zumindest was den Chemismus anbelangt, mit dem sogenannten Opus Cementitium, also dem historischen Beton der Römer.
Wobei ich glaube, bitte korrigieren Sie mich jetzt, wenn ich falsch liege, dass Opus Cementitium von seiner ursprünglichen Wortbedeutung Bruchsteinmauerwerk bedeutet.
Richtig, damit ist dieses, da sind auch jede Menge Bruchsteine drin. Das ist jetzt, also das ist nicht nur reiner Mörtel gewesen, den man da eingebracht hat, sondern die römische Bautechnik, die ist ja, es gibt verschiedene Phasen der römischen Bautechnik, aber jetzt sagen wir die spätere, die eben geprägt ist durch diese Kleinteiligkeit und Ziegelmauerwerk, da haben wir rechts und links, also aus außen haben wir die sozusagen eine Schalung aus Ziegelsteinen oder Tuffsteinen und innen drin haben wir quasi ein Mischmauerwerk, was aber schon sehr stark auch von diesem Opus Cementitium, also von dem Mörtel, dominiert wird. Und das sind dann quasi monolithische, im eigentlichen Sinne sind das monolithische Stampfbauten. Aber eben nicht aus Lehm, sondern eben, also gibt's ja auch Stampflehm, also wo dann mit einer Wanderschalung gearbeitet wird, sondern in diesem Fall sind die Außenmauern in Anführungsstrichen das Schalungsmaterial.
Also ich kenne das aus der Kunstgeschichte-Vorlesung meines Studiums. Da wurde behauptet, dass in der späten Kaiserzeit in Rom die Kernstruktur der Gebäude aus diesem von Ihnen jetzt beschriebenen Opus Cementitium bestand und die Fassaden aus Mode, je nach Mode, periodisch erneuert und jeweils der neuesten Mode angepasst gestaltet wurden.
Richtig, ja, das ist halt so gewesen natürlich. Und deshalb hat man diesen Ziegelstein. In erster Linie findet man heute vor, auch wenn Sie nach Pompeji gehen zum Beispiel. Aber zum Beispiel in Pompeji, da hatten wir jetzt gerade einen interessanten Vortrag am Deutschen Archäologischen Institut, auch die zum Beispiel die Nekropolen, das sind ja so kleine Ziegelbauten. Ich weiß jetzt nicht, wie es da drin aussieht, ob das dann auch Opus Cementitium ist, weil die sind doch sehr klein, keine Ahnung. Aber der Außenbereich wurde dann entsprechend mit diesen Glanzputzen auch gesehen, mit den hellen Glanzputzen.
Und auch in einer Schichttechnik ist da, wie Sie es beim Tadelak beschrieben haben, dass zuerst ganz traditionell ein kalkgebundener Grobputz mit einer Körnung etwa Größtkorn 4 mm aufgebracht wird.
Was so da war. Und auch diese ganzen, also auch was bei Vitruv beschrieben wird, auch großes Fragezeichen bitte dran machen, weil da werden für diese entsprechende Putze, auch wenn es um Freskotechnik geht, eben jede Menge unterschiedlicher Mörtelaufbauten vorgeschlagen oder angegeben. Aber in der Realität sind das in der Regel immer nur 2 bis maximal 3 Putzschichten, die wir da finden. Also wir haben vielleicht eine egalisierende Putzschicht, dann haben wir eben eine formgebende Putzschicht und dann haben wir in der Regel dann die gestaltende, dünne Oberfläche.
Und die ist ja auch für die Freskotechnik meistens möglichst hell, möglichst weiß gehalten, um eben die Leuchtkraft der Farben zu intensivieren.
Ja, das wurde natürlich gemacht. Es kommt ein bisschen auf die Qualität des Freskos an, beziehungsweise im Barock hat sich das dann etwas verändert. Da hat man nicht mehr so sehr auf diese Glattputztechnik gesetzt, sondern das war dann eher, also Sie müssen sich auch vorstellen, wenn Sie einen Glattputz ausführen an der Oberfläche, für einen Fresko, dann können Sie natürlich auch länger daran arbeiten, ne? Weil der Glattputz einfach die Oberfläche ist ein bisschen kleiner und der trocknet nicht so schnell aus. Das heißt, Sie haben dann auch andere Möglichkeiten der Detailgenauigkeit, die Sie da verwirklichen können. Und deshalb ist Barock, finden Sie ja eher so große Werke, also mit großer Geste,
ja,
auch sehr schön und kunstfertig hergestellt, aber mit großer Geste hingeworfen, so wie die Architektur auch. Und da haben wir dann eher doch einen etwas raueren Putz an der Oberfläche.
Und möglicherweise denke ich natürlich auch jetzt im Vergleich zu romanischen Fresken mit einer größeren Distanz zum Betrachter, zur Betrachterin hin, sodass natürlich auch diese große Geste letztlich dann wieder im Eindruck auch wieder verschwindet.
Ja, wobei man auch hier unterscheiden muss, also da sind die Barockkünstler schon sehr, wie soll ich sagen, strategisch vorgegangen. Aber der Kunstmaler oder Künstler im Mittelalter, der war so, also man findet auch sehr, sehr große Detailgenauigkeit an Gesichtern und Details an Fresken, zum Beispiel in Assisi, in einem Gewölbe, was man von unten gar nicht wahrnimmt. Also das hat er auch tatsächlich, wie soll ich sagen, offensichtlich auch religiöse Gründe oder wir würden vielleicht heute sagen eher spirituelle Gründe, dass diese Künstler eben so stark vertieft waren in dieses Werk, dass sie da auch noch trotzdem weiterhin auf Detailgenauigkeit großen Wert gelegt haben. Wobei die Künstler des Barock, das waren schon Geschäftsleute, die haben halt eher geguckt, dass es schnell geht und dann auf zum nächsten Schlösschen.
Vanya Wedekind, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch und freue mich auf eine Fortsetzung. Es gibt so viele Themen und ich bin auch davon überzeugt, dass das für unsere Hörer und Hörerinnen sehr interessant ist.
Freut mich und immer gerne.
Danke.
Simple Smart Buildings erscheint alle 14 Tage neu, jeden Freitag um 8 Uhr.